Deutschlandfunk Nova. Update mit Rahel Klein.
Endlich. Es ist allerhöchste Zeit. Wird schon sehr lange in Deutschland diskutiert.
Man hört ihr das Lächeln in der Stimme an. Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Es geht um ein neues Gesetz, das Einbürgerung einfacher und schneller machen soll. Den Entwurf dazu hat das Kabinett heute beschlossen und den schauen wir uns genauer an. Und wir sprechen mit Alena drüber, die seit 21 Jahren in Deutschland lebt und lange auf diese geplanten Änderungen gewartet hat. Und wir schauen heute auch im Freibad vorbei, wo man handeln sollte, wenn das hier auffällt.
Ja, das ist zum Beispiel der typische Schwimmbadgeruch, den ja jeder kennt und eigentlich auch jeder liebt, aber was eigentlich auch anzeigt, dass jetzt mal was getan werden sollte. Und das war jetzt abends immer schon sehr stark.
Das sagt Sigmar Spörl vom Freibad Mammendorf in Bayern. Da konnten heute leider keine Badegäste vorbeikommen, weil das Freibad einfach zu dreckig war und mal richtig sauber gemacht werden musste. Wie sowas genau funktioniert? Auch das eins unserer Themen heute, am Mittwoch, dem 23. August. Ich bin Rahel Klein. Ich hoffe, bei euch ist alles schön frisch.
Deutschlandfunk Nova.
Mehr als 12 Millionen Menschen leben in Deutschland ohne deutschen Pass. Das ist ungefähr jeder und jede siebte. Und das sind sehr viele Menschen, die hier leben, aber nicht die gleichen Rechte haben wie Menschen mit deutschem Pass. Sie dürfen zum Beispiel bei Bundestagswahlen oder Landtagswahlen nicht wählen gehen. Und für viele dieser Menschen und für viele weitere, die nach Deutschland kommen, soll es bald einfacher werden, Deutscher oder Deutsche zu werden. Das hat die Bundesregierung heute beschlossen.
Das neue Staatsangehörigkeitsrecht gehört zu den wichtigsten Reformprojekten dieser Ampelkoalition.
Das sagt Innenministerin Nancy Faeser. Und wenn der Bundestag zustimmt, dann könnte das Gesetz Anfang nächsten Jahres in Kraft treten. Sprechen wir drüber mit Klaus Jansen aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Klaus, was soll sich denn konkret jetzt ändern?
Ja, die Geschwindigkeit soll sich jetzt vor allem ändern, also wie schnell es geht, den deutschen Pass zu erhalten. Aktuell muss man dafür in der Regel 8 Jahre in Deutschland gelebt haben. Ja, und wenn man besondere Leistungen zeigt, also in der Schule, im Beruf oder in einem Ehrenamt oder schon sehr gut Deutsch spricht, dann war das nach 6 Jahren möglich. Neu soll jetzt sein, in der Regel reichen 5 Jahre in Deutschland, bei besonderen Leistungen auch schon 3 Jahre.
Aber den deutschen Pass bekommt man dann ja nicht einfach so.
Nee, da sind Bedingungen dran geknüpft. In der Regel bedeutet das ausreichende Sprachkenntnisse und auch ein gesicherter Lebensunterhalt. Also man muss selber Geld verdienen und darf in der Regel nicht von Sozialleistungen abhängig sein. Daran soll sich auch erstmal nichts Entscheidendes ändern. Neu ist, dass Menschen aus dem Ausland ihre bisherige Staatsangehörigkeit behalten können. Also diese doppelte Staatsbürgerschaft, die war bis jetzt nur für bestimmte Gruppen möglich, bei bestimmten Ländern. Die soll Innenministerin Nancy Faeser zufolge bald für alle gelten.
Viele Zugewanderte fühlen sich als Deutsche, wollen aber den Bezug zu ihrem Herkunftsland nicht komplett kappen. Sie werden künftig nicht mehr gezwungen sein, einen Teil ihrer Identität abzugeben.
Ja, und das Ganze, das funktioniert übrigens auch andersrum. Also Deutsche, die eine andere Staatsbürgerschaft annehmen, die müssen die Deutsche dann auch nicht mehr abgeben.
Jetzt hat Nancy Faeser gesagt, ne, das gehört zu den wichtigsten Projekten der Bundesregierung. Warum ist das so wichtig, dass Menschen einfacher einen deutschen Pass bekommen? Warum setzt sich die Bundesregierung so dafür ein?
Ja, das ist natürlich wichtig für die vielen Menschen, die hier schon leben, klar. Also wenn sie dieselben Rechte haben wie deutsche Staatsbürger, also eben zum Beispiel wählen können, dann ist das auch ein wichtiger Schritt für die Integration, sagt die Bundesregierung. Aber Innenministerin Faeser, die hofft vor allem, dass durch die Gesetzesänderung mehr Fachkräfte nach Deutschland kommen. Also die werden in der Wirtschaft ja nämlich händeringend wirklich gesucht.
Also Software, IngenieurInnen, Pflegekräfte und so weiter.
Genau, also alle möglichen Branchen sind das eigentlich. Also im letzten Jahr, da sind zwar fast 170.000 Menschen in Deutschland eingebürgert worden. Das sind so viele wie seit 20 Jahren nicht mehr. Aber die Bundesagentur für Arbeit, die sagt, wir brauchen jedes Jahr 400.000 zusätzliche Arbeits- und Fachkräfte. Also mehr als doppelt so viele, wie letztes Jahr eingebürgert worden sind. Und das neue Gesetz soll Deutschland dann letztendlich für neue Fachkräfte attraktiver machen.
Und wird das jetzt so durch den Bundestag durchgehen? Weil der muss am Ende ja noch zustimmen. Das Gesetz ist ja jetzt erstmal nur von der Koalition so beschlossen worden.
Ja, stimmt. Also das Gesetz wird auf jeden Fall natürlich diskutiert werden. Es gibt logischerweise auch Kritik daran. Also die einen, die halten das für zu locker. Die anderen sagen, das ist zu streng. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Throm zum Beispiel, der lehnt die verkürzte Wartezeit ab.
Um zu klären, ob die Menschen tatsächlich wirksam und nachhaltig sich in unsere Gesellschaft integriert haben und dies bereits nach 5 oder gar 3 Jahren erteilen zu wollen, ist deutlich zu kurz.
Ja, allerdings steht im neuen Gesetz auch, dass es nach wie vor Voraussetzung für eine Einbürgerung ist, sich zu den Werten einer freiheitlichen Gesellschaft zu bekennen. Ja, und von den Grünen gibt es dagegen andere Bedenken. Also der Grünen-Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz, der sagt, dass Alleinerziehende oder auch Menschen mit Behinderung Probleme damit haben könnten, ohne Sozialleistungen für ihren Lebensunterhalt zu sorgen. Das wäre ja in der Regel eine Bedingung für diese Einbürgerung. Also es wird auf jeden Fall noch Diskussionen über dieses neue Gesetz geben.
Die Bundesregierung will die Einbürgerung vereinfachen, hat dazu heute einen Gesetzentwurf beschlossen. Klaus Janssen hat uns das Ganze zusammengefasst. Ja, und diese Reform des Staatsangehörigkeitsrechts, das ist was, worauf unsere Kollegin Alena Strutz lange gewartet hat. Sie hat die russische Staatsbürgerschaft, lebt schon lange in Deutschland und ist seit einem Jahr jetzt im Einbürgerungsprozess. Und darüber habe ich mit ihr gesprochen. Hallo Alena.
Hallo Rachel.
Du lebst ja seit 21 Jahren in Deutschland, ne? Du hättest also schon längst die deutsche Staatsbürgerschaft beantragen können. Warum hast du erst vor einem Jahr damit angefangen?
Das hat, glaube ich, ganz praktische Gründe. Ich habe noch Familie in Russland und wenn man die deutsche Staatsbürgerschaft hat, dann braucht man ein Visum, um nach Russland einzureisen. Und ich hatte mehrere Situationen als Erwachsene, wo ich schnell nach Russland fliegen musste, weil es Notfälle gab. Und das war halt immer sehr praktisch, die russische Staatsbürgerschaft zu haben. Mhm. Jetzt mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und was auch unter anderem in Bucha passiert ist, hat sich meine Einstellung dazu geändert, dass ich finde, diese Vorteile, die mir die russische Staatsbürgerschaft in meinen Familienkreis bringt, überwiegen nicht mehr im Kontext der politischen Geschehnisse. Und ich möchte so wenig wie möglich mit diesem Staat zu tun haben, der diesen Angriffskrieg veranstaltet.
Hm. Das heißt, du hast die deutsche Staatsbürgerschaft bisher nicht beantragt, weil ja doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland bisher eigentlich nicht möglich ist, nur in Ausnahmeregelungen. Und wenn du keine Ausnahme bekommen hättest, dann hättest du deinen russischen Pass abgeben müssen und das wolltest du erstmal nicht. Wenn, hättest du gerne beide Pässe gehabt, wenn ich das jetzt richtig zusammengefasst habe.
Genau, so ist es.
Okay.
Oder so war es.
Ja, so war es. Ich wollte gerade sagen, also wie wichtig ist dir jetzt noch die doppelte Staatsbürgerschaft, ne? Also weil das ist ja jetzt ein Punkt, der reformiert werden soll. Das wäre möglich, aber ich höre raus, dass das für dich jetzt gar nicht mehr relevant so ist.
Ich glaube, meine Priorität ist gerade einfach die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen. Mhm. Egal, was ich dafür tun muss. Es wäre natürlich schön, die russische zu behalten in dem Kontext, dass ich mir durchaus vorstellen kann, nachdem der Krieg vorbei ist, in Russland zu leben und von dort aus auch als Journalistin zu arbeiten. Und ich glaube, das würde einen Vorteil bringen, die russische Staatsbürgerschaft zu haben. Aber das ist etwas, was für mich so weit weg von der Zukunft liegt, dass ich mich gerade auf die Gegenwart fokussiere. Und da geht es sehr stark darum für mich, eingebürgert zu werden in Deutschland.
Jetzt läuft der Prozess seit einem Jahr. Was dauert da so lange, würde ich, also ne, kann man jetzt erstmal denken. Mhm. Und ist da ein Ende in Sicht? Von welchem Zeithorizont reden wir da?
Also ich habe im Juni vergangenen Jahres erstmal ein Beratungsgespräch beantragt. Das habe ich dann Ende August bekommen. Und da kriegst du erstmal einen Brief mit allem, was du einreichen musst mit dem Einbürgerungseintrag. Mhm. Und das waren bei mir so 10 Dokumente, die einfach nachweisen, dass du zum Beispiel finanziell gut aufgestellt bist oder dass ich zum Beispiel das Abitur gemacht habe in Deutschland und somit die Sprachkenntnisse abgehakt sind. Und ich musste mich teilweise, hat es einfach gedauert, sich darum zu kümmern, meine Geburtsurkunde zu übersetzen, den Rentenversicherungsverlauf zu kriegen. Und das ist nicht etwas, was du so easy mo busy erledigst.
Mhm. Das ist also ja ziemlich viel, was du da auch zusammensuchen musst. Wie ist das dann von behördlicher Seite? Was sind da vielleicht auch noch Hürden für dich, die das ganze Prozedere in die Länge ziehen?
In Berlin ist es so, dass im Moment es eine Staatsbürgerschaftsbehörde gibt, die ans Bürgeramt sozusagen angegliedert ist. Ab 2024 aber dann nicht mehr. Dann übernimmt es das Landesamt für Einwanderung und diese Übergabe wird es garantiert in die Länge ziehen. Und als ich vor einem Jahr mein Einbürgerungsberatungsgespräch hatte, meinte die Sachbearbeiterin da, ja, also wir sind so im Verzug, das wird schon 2 Jahre dauern.
Was erhoffst du dir denn jetzt dann mit einem deutschen Pass bald irgendwann?
Also so ganz aus praktischer Sicht ist es natürlich auch ganz komfortabel, den deutschen Pass zu haben, wenn man zum Beispiel reisen möchte. Ich ziehe jetzt gerade um in die USA und habe zum Beispiel ein kürzeres Visum bekommen, weil die russische Staatsbürgerschaft gerade in den USA wegen des Angriffskrieges als kritisch betrachtet wird. Und da gibt es immer so eine Red List. Das hätte ich, wenn ich jetzt die deutsche Staatsbürgerschaft hätte, nicht. Ich könnte visumsfrei nach Großbritannien reisen. Das fände ich auch richtig schön. Aber grundsätzlich finde ich es auch richtig toll, in Deutschland wählen zu können, weil diesen demokratischen Prozess gibt es ja in Russland schon länger nicht. Und ich fühle mich als Teil der deutschen Gesellschaft und fühle mich sehr europäisch. Und ja, das ist einfach sehr wichtig für mich.
Das heißt, es ist ein bisschen kompliziert, aber irgendwann wirst du den deutschen Pass dann ganz sicherlich haben. Unsere Kollegin Alena Struth, sie ist seit einem Jahr im Einbürgerungsverfahren, hat die russische Staatsbürgerschaft, will jetzt die deutsche haben, lebt seit 21 Jahren in Deutschland. Und wie kompliziert dieser Prozess auch sein kann, darüber habe ich mit ihr gesprochen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist eine Morgenroutine, die jeden Tag ungefähr mindestens ein bis zweimal stattfindet. Und zwar den Kaffeesatz aus der Mokkakanne einmal in den Müll kloppen. Kann man machen. Man kann aber auch andere Sachen damit machen. Das ganze Potenzial von Kaffeesatz hat sich Minto Tran heute für uns angesehen. Minto, du hast erstmal eine Geschichte aus Australien mitgebracht.
Ja, da haben sich das die ForscherInnen nämlich auch gefragt. Die trinken bei sich im Büro auch super viel Kaffee und der ganze Kaffeesatz und die Kaffeepots wurden halt einfach weggeschmissen. Mhm. Und wie Forschende halt so sind, haben sie sich mal angeschaut, was man halt sonst damit mal machen könnte und sind auf die Idee gekommen, den Kaffee Zement beizumischen. Also Kaffee in eine Zementmischung reinzumachen. Und dafür haben sie herausgefunden, muss der Kaffeesatz erhitzt werden. Dadurch entsteht dann so eine Art pflanzliche Kohle. Und diese pflanzliche Kohle, die ist feiner als Sand, wenn man die zerbröselt. Die mischen die dann den Zement bei und haben herausgefunden, dass diese Kaffeekohle den Zement bis zu 30% stabiler macht.
Nee.
Ja. Besserer Zement nur durch Kaffee.
So.
Und das Projekt ist noch in der Anfangsphase, hört sich aber, finde ich, schon ziemlich vielversprechend an.
Also dieses Kaffeesatz benutzen statt wegschmeißen, ne? Da sind jetzt diese ForscherInnen wahrscheinlich nicht die ersten gewesen, die auf diese Idee gekommen sind. Auch wenn ich die Idee wirklich gut finde.
Ja, nee. Das hier in Deutschland auch. Das Fraunhofer-Institut hat hier vor ein paar Jahren auch auf Kaffeesatz Pilzsporen wachsen lassen, die dann zusammen mit dem Kaffeesatz am Ende so eine feste Struktur gebildet haben. Das haben die dann zerbröselt und dann kann man das in unterschiedliche Formen pressen. Und verwendet wurde das dann zum Beispiel als Dämmstoff für Häuser. Man könnte wohl sogar damit Möbel machen, weil das fest genug ist. Mhm. Aber mit Kaffeesatz wird nicht nur in der Baubranche rumgetüftelt, sondern auch in der Textilbranche.
Aber riechen die Klamotten da nicht nach Kaffee?
Ja, das war tatsächlich ein Problem. Darauf sind dann auch diese taiwanesischen Tüftler gestoßen von der Firma Singtex. Die haben mit Kaffeesatz und recycelten PET-Flaschen einen neuen Polyesterstoff entwickelt. Und die Idee dahinter war, dass dieser Kaffeesatz im Stoff praktisch schlechte Gerüche und Feuchtigkeit neutralisieren soll.
Mhm.
Den Prototypen haben dann die Mitarbeiter dieser Firma getestet. Und da war eben genau das Problem, dass der Kaffeegeruch anfangs ziemlich angenehm war, aber irgendwann wird es halt dann doch irgendwie nervig, ne? Wird halt penetrant.
Mhm.
Und die Rezeptur haben die jetzt geändert, riecht jetzt immerhin ein bisschen neutral.
Okay, also ich meine, dass man mit Kaffeesatz vieles machen kann, ne? Das hat man ja auch gehört, so ein ganz Klassiker ist ja Pflanzen damit düngen.
Ja, vor allem Pflanzen, die irgendwie einen sauren Boden brauchen, ne? Weil Kaffee eben recht sauer ist. Die mögen diesen Kaffeedünger. Kannst damit zum Beispiel deine Tomaten düngen, Erdbeeren, Zucchini.
Mhm.
Ich würde es halt eher vorsichtig machen, nicht übertreiben, weil wenn Kaffeesatz feucht ist, bildet der schnell Schimmel und der ist schlecht für die Pflanzen. Also Pilze fühlen sich da sehr wohl. Apropos Pilze, ne? Das nutzen auch Unternehmen, dass Pilze Kaffeesatz gerne mögen. In Berlin, da gab es zum Beispiel das Startup Chidos Mushrooms. Die haben Kaffeesatz von verschiedenen Cafés in Berlin mit dem Fahrradkurier abgeholt und haben den dann benutzt, um darauf Edelpilze zu züchten.
Aha.
Also Austernpilze, Limonenpilze, Rosa-Seitlinge.
Ich hab schon wieder Hunger, ne?
Ja. Ja, die haben sie dann an Edelrestaurants geliefert. Das Startup gibt es heute zwar nicht mehr, aber es gibt noch andere Unternehmen in Berlin, die den Kaffeesatz verwenden.
Und was machen die dann damit?
Wieder Kaffeebecher. So schließt sich der Kreis.
Ja, aber wirklich.
Die mischen den Kaffeesatz mit so recycelten Naturfasern und stellen damit diesem Gemisch zum Beispiel Cappuccino-Tassen oder Kaffee-Mehrwegbecher her. Ich habe aber auch schon von anderen Unternehmen Strohhalme aus einer Kaffeesatz-Naturfasermischung gesehen. Also alles 100% biologisch abbaubar.
Und hattest du eine Lieblingsidee, was man aus Kaffeesatz machen kann?
Ja, nämlich eine Idee, die man essen kann. Die kommt aus Japan. Ja, siehst du mal. Da fermentiert ein Unternehmen den Kaffeesatz mit Koji. Das ist so ein Edelschimmelpilz, der in Japan genutzt wird, um zum Beispiel Miso-Paste zu machen oder Sojasauce. Und mit dem Kaffeesatz wird daraus dann eben eine Kaffeepaste. Da wird noch Kakaobutter hinzugefügt und entsteht dann so eine Art Kaffeeriegel, den man einfach essen kann.
Den hast du aber noch nicht probiert, oder?
Nee, ich war noch nicht in Japan. Aber ja, würde ich echt auch gerne probieren. Es klingt voll lecker.
Musst du holen, müssen wir probieren. So. Ich fasse aber auch zusammen Kaffeesatz und Pilze. Da ist schon eine sehr enge Connection vielerlei Hinsicht.
Ja.
Jedes Jahr wird tonnenweise Kaffeesatz weltweit weggeschmissen. Dabei kann man daraus noch ganz schön viel machen. Von Dünger über neue Kaffeebecher oder Zement für Häuser. Mintutran mit sehr vielen Ideen, was man mit Kaffeesatz alles machen kann. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Corona, ne? Pandemie. War da was? Lange Zeit hat man ja gefühlt irgendwie kaum was von Corona gehört. Maßnahmen gibt es ja auch keine mehr. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich habe jetzt durchaus gerade wieder einige im FreundInnenkreis, die gerade Corona haben oder hatten. Und wir schauen jetzt mal, wie die aktuelle Corona-Lage ist, ob da wieder was auf uns zukommt und wie es eigentlich mit Impfen gerade aussieht. Machen wir mit Christina Sartori, Medizinjournalistin. Christina, wie ist denn die Lage? Also geht es wieder los mit Corona?
Ja, ein bisschen. Also die Zahlen steigen ein bisschen, aber die sind auch auf einem ganz, ganz niedrigen Niveau. Im Sommer gab es das ja quasi kaum gar nicht. Mhm. Das Robert-Koch-Institut untersucht ja Stichproben aus Arztpraxen von Patienten, die Husten oder Schnupfen haben und deswegen zum Arzt gehen. Und da sieht man, wenn so ein Patient eben Husten, Schnupfen hat, dann ist das meistens eher, weil er ein Grippevirus hat oder ein gewöhnliches Erkältungsvirus. Ganz selten ist es Corona. Ich habe mit Professor Hajo Zeb vom Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie gesprochen und der schätzt die Lage so ein.
Wir haben derzeit steigende Corona-Infektionszahlen. Wir sehen das allerdings wenig in den Hospitalisierungsdaten. Also wir haben keine Anstiege bei den schweren Verläufen. Auch die Daten aus der Abwässerüberwachung zeigen jetzt nicht, dass wir eine deutlich große Welle haben. Es ist also aus meiner Einschätzung innerhalb des endemischen Geschehens.
Also dieses endemische Geschehen, das hört sich ein bisschen komisch an. Damit meint Hajo Zeb, die Coronaviren sind jetzt hier ganz normal angekommen. Und die werden auch hier bleiben. So wie Erkältungsviren, Grippeviren und so weiter auch. Endemisch nennt man das dann.
Und was heißt das dann für uns? Also wie sollte man sich da jetzt am besten verhalten?
Also das Robert-Koch-Institut sagt schon lange, wenn du Husten oder Schnupfen hast, dich krank fühlst, dann bleib bitte zu Hause, um nicht noch die Kollegen und Kolleginnen anzustecken. Egal jetzt, ob du Corona hast oder eine Erkältung. Ich denke, wer extra vorsichtig sein will, weil man zum Beispiel seine Großmutter besuchen geht oder so, ne, der kann sich ja schnell selber testen. Da gibt es überall Tests hier bei uns. Und dazu meint Hajo Zeb.
Es bleibt weiterhin eine Abwägung, die man treffen muss, wenn man mehrere Tage Symptome hatte. Dann ist es sicherlich nicht verkehrt, einen Test zu machen, um sicher zu sein, dass es eben kein Corona ist. Oder wenn es Corona ist, dass man dann weiß, dass man eben versuchen soll, andere zu schützen und die nicht zu infizieren.
Und was ist denn mit dem Thema Impfen? Wann sollte sich wer vielleicht auch noch mal impfen lassen?
Also für alle gesunden Erwachsenen empfiehlt die Ständige Impfkommission, 3 Impfungen sind ein guter Schutz. Wenn du die hast, sehr gut. 3 Impfungen oder auch, man sagt generell, 3 Kontakte mit dem Virus. Also das können auch 2 Impfungen und eine Infektion sein, ist auch gut. Anders ist das für Menschen, die älter als 60 sind oder chronisch krank. Da sollte man nach einem Jahr auffrischen. Am besten dann bis September warten, weil da sollen die neuen Corona-Impfstoffe kommen. Die sind an die neuen vorherrschenden Varianten angepasst.
Aber man hört ja auch immer wieder von Long-Covid, ne? Und da kann ja durch eine Impfung das Risiko durchaus gesenkt werden. Wäre es da nicht besser, wenn ich, also ich jetzt auch deutlich unter 60, ne, mir demnächst vielleicht dann doch eine Auffrischungsimpfung hole?
Da gibt es jetzt noch keine konkreten Daten zu, aber Experten gehen davon aus, eher nicht. Weil wenn du 3 Viruskontakte hattest, dann hast du damit einen guten anhaltenden Schutz vor einem schweren Verlauf. Du hast keinen Schutz davor, dich anzustecken, ja, das wissen wir ja, aber das wird durch die 4. Impfung auch nicht viel besser. höchstens für ein paar Wochen, dann ist das auch wieder weg. Außerdem, man sieht zwar, dass eine Impfung das Risiko für Long-Covid senkt, aber das Risiko ist seit Omikron sowieso schon geringer. Und erst recht, wenn du 2 bis 3 Impfungen hattest, also da ist dein Risiko so gering, dass du da nicht viel verbesserst, wenn du dich jetzt noch erneut impfen lässt.
Sagt Christina Sartori, Medizinjournalistin, mit einem kleinen Corona-Update für uns und für euch. Danke dir, Christina.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ich finde das ja immer am allerekligsten, ne? Wenn so abgegangene Pflaster im Freibad rumschwimmen, da musst du echt aufpassen, dass du den Mund geschlossen hältst beim Schwimmen. Aber eigentlich sind Freibäder dank Chlor und ausgeklügeltem Reinigungssystem ja ziemlich sauber. Es sei denn, es sind einfach zu viele Menschen, die Urin, Schweiß, Sonnencreme hinterlassen. So ist es jetzt im Schwimmbecken des Freizeitparks Mammendorf in Bayern passiert. Da ist das Wasser nicht mehr richtig sauber geworden, waren einfach zu viele Leute. Deshalb muss das heute dicht machen und Grundreinigung ist angesagt. Wie man das macht, darüber habe ich mit Sigmar Spörl gesprochen. Er ist der Leiter des Freibads Mammendorf. Herr Spörl, ist das ein komisches Gefühl jetzt für Sie? Es ist ein heißer Sommertag, aber ein leeres Freibad?
Also ehrlich gesagt, finde ich, ist es ein gutes Gefühl, dass ich ein Bad mal richtig gründlich wieder reinigen kann. Denn wir hatten bis jetzt 75.000 Besucher und die haben deswegen auch Dreck gemacht. Und das muss man auch mal verstehen können. Ne? Und wenn man die letzten 7, 8 Tage, sage ich mal, knapp 2.000 Leute pro Tag im Bad hat, wo das Bad nur so für 600 Leute ausgelegt ist, dann fällt halt schon was an und das merkt man auch am Wasser.
Und kommt das dann häufiger vor, dass dann da mal so Hygienegrenzwerte überschritten werden?
Ja, das kommt in jedem Freibad vor. Die DIN hat ja auch da eine kleine Öffnung, dass die Grenzwerte oder diese Werte mal leicht übertreten werden können. Aber wir sind aber auch ein Landkreisbad und haben praktisch das Gesundheitsamt im eigenen Haus. Mhm. Und ich habe das eben angesprochen, dass wir im Nichtschwimmerbecken mit den Werten etwas drüber liegen. Mhm. Und das ist ja schon am Morgen. Und wenn dann eben noch 1.000 Kinder kommen, dann sind wir richtig drüber. Und da drin haben wir eben festgelegt, dass wir am Mittwoch mal so einen Reinigungstag einlegen.
Und wenn Sie sagen, Sie haben quasi das alles schon nebenan und Sie überprüfen das regelmäßig, wie haben Sie das jetzt diesmal konkret festgestellt, dass man doch jetzt mal wirklich grundreinigen muss, als jetzt nur normal zu reinigen?
Ja, das ist zum Beispiel der typische Schwimmbadgeruch, den ja jeder kennt und eigentlich auch jeder liebt. Aber das ist ja schon das Gefährliche an der ganzen Geschichte. Der Schwimmbadgeruch bedeutet nämlich schon, dass das Wasser schon übersättigt ist oder dreckig ist.
Weil das Chlor und dann mit den Dingen reagiert oder woran liegt?
Genau, und das freie Chlor reagiert mit den Keimen und mit denen allen, was drin ist. Und da entsteht das gebundene Chlor oder dann die Trichlormethane, die dann diesen Schwimmbadgeruch auslösen und der, was eigentlich auch anzeigt, dass jetzt mal was getan werden sollte. Und das war jetzt abends immer schon sehr stark. Kommt in jedem Freibad vor, weil Freibäder sind ja auch nicht so Besucherzahl gebunden wie die Schwimmhallen, die eben ihre 200 oder 300 Leute reinlassen und dann macht die Kassiererin den Laden dicht. Hm. Freibad nimmt so viel auf, wie was es aufnehmen kann.
Und wie wird das jetzt gereinigt? Also wie unterscheidet sich das dann auch zu einer, ich sag mal, normalen Reinigung, die Sie ja jeden Tag durchführen?
Ja, die Umweltanlage oder die Wasseraufbereitung läuft ja jeden Tag. Mhm. Also die rund um die Uhr 24 Stunden. Ja, aber wir machen heute speziell, haben heute die Rinne gereinigt, mal die Schwallwasserbehälter abgelassen. Also das ist der Behälter, der das ganze Wasser aufsammelt, bevor es wieder in die Filteranlage geht. Und haben dort mal den ganzen Dreck und Schlamm rausgeholt, der auch dazu kam. Wir hatten ja auch 2, 3 Unwetter dieses Jahr schon. Ne? Ja. Also die waren nicht ungefährlich und die haben auch sehr viel Dreck, Laub und sonstige Luftverschmutzung in die Schwimmbecken gespült. Also das kann auch eine Ursache sein, dass da mal dann die Grenzwerte erreicht werden, ganz schnell. Ne? Mhm. Also wie schon gesagt, das haben wir heute alles schön sauber gemacht, haben dadurch mindestens 20%, gerade beim Nichtschwimmerbecken, 20% des Wassers austauschen können. Und ich habe vorhin sogar noch mal eine Messung durchgeführt und wir sind schon wieder im grünen Bereich.
Und machen Sie das jedes Jahr im Sommer so einmal oder ist das jetzt dieses Jahr ganz besonders?
Okay. Nein. Ja. Das hatte ich. Ich bin jetzt die 15. Saison da und ich habe das mindestens schon 5-mal gemacht. Mhm. Aber es ist eben auch ein außergewöhnlicher Sommer. Ne? Erst zu kalt, dann zu heiß, dann diese Unwetter zwischendrin, dann wieder so heiß. Mal sehen, wie der Sommer noch so endet.
So, sagt Sigmar Spörl, sein Freibad in Mammendorf musst du heute dicht machen, wurde aber grundgereinigt und morgen ist es wieder offen für alle Besucherinnen und Besucher. Herr Spörl, herzlichen Dank und viel Spaß morgen.
Ja, dann noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.